B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Alaaf.
Ja, na, das habe ich befürchtet, ja.
Ja.
Ja, ja. Wir haben hier auch einen Konfetti. Irgendwo im Supermarkt.
Ein Konfetto ist es. Es ist
ah ja, stimmt.
Konfetto, der Supersingular von Konfetti ist
der Plural. Konfetto. Ja, okay, fangen wir nochmal an mit der Aufzeichnung. Hallo, schön dich zu sehen, Matthias.
Ja, schön alle wiederzusehen. Was machen wir eigentlich jetzt
ja,
hier?
Ja, das frage ich mich auch. Das wollte ich dich gerade fragen. Wahrscheinlich brauchen wir nur Geld. Schick mal Geld, das Geld ist alle.
Genau.
Wir reden immer von neuem Geld. Wir haben
Sondervermögen.
Nee, ich glaube wirklich, das muss man ja mal ernsthaft sagen. Also wenn die Demokratie so gefährdet ist wie in dieser Zeit, dann glaube ich, dann ist das mit dem Töpfern irgendwie nicht die beste Idee, oder? Wir haben ja die
vergangenen
Wochen getöpfert. Naja, ja.
Ich habe mich an mich selbst erinnert, wo ich gesagt habe, dass es nicht reichen würde, seine Chakren zu streicheln, wenn man die Welt retten möchte. Da haben wir ja sehr viel auf die Mütze bekommen. Mhm. Tatsächlich habe ich jetzt meine Chakren ein bisschen gestreichelt bei uns im Yogakurs. Wir machen einen Chakra nach dem anderen. Das tut gut. Aber ich merke halt, das reicht nicht aus. Also der Merz ist trotzdem Bundeskanzlerin geworden.
Obwohl du deine Chakren gestreichelt
Obwohl
hast.
Obwohl ich meine Chakren gestreichelt habe und ich dachte irgendwie, so kann es ja nicht bleiben. Also ich glaube, in diesen Zeiten muss man schon Gesicht zeigen.
Wie weit bist du denn gekommen mit deinen Chakren? Ich hoffe also nicht nur über den ersten
von
Bein.
Von Monat zu Monat verschiedene Chakren. Wir hatten zunächst das, wie heißt das, komische Beckenbodenchakra. Ich weiß immer nicht, wie die alle heißen.
Ja,
das,
ja.
Das hat ja die Farbe rot. Das
genau.
Sind ja so kleine Rädchen, die so rotieren. Dann
ja,
bin ich
genau.
Jetzt beim Sakralchakra.
Ach, da bist
ich habe ja gemerkt, die sind bei mir alle kaputt. Vor allem diese beiden.
Das ist schlecht.
Ich mache jetzt die Stutenatmung.
Ach, tatsächlich. Es ist auch, ja. Es ist auch die ersten beiden Chakras.
Das ist sehr, das ist, für das, ist das nicht total gut für das Sakralchakra.
Ach so, ich dachte, das wäre schon irgendwie die Kronen und so. Kronenchakra. Na gut, dann mach du mal weiter.
Ich kenne nur diese beiden.
Mach du mal weiter da unten rum.
Nein.
Die ersten beiden Chakren.
Ich dachte mal, da würde man auch so ein bisschen so Partnerübungen machen und so, aber das...
Hm. Ja, ja, was träumst du nachts? Also, das ist aber nicht der Grund. Wir sind ja nicht hier, weil wir deine Chakren bearbeiten wollen, sondern weil die Demokratie in Gefahr ist, richtig? Oder
genau.
Was auch immer das sein soll.
Weil, und das muss man jetzt auch sagen, wir haben ja großzügige Unterstützung gekriegt vom Bundesministerium für Inneres und Bildung und so. Und das ist ja jetzt angefragt worden.
Für was? Von uns?
Achso, nein, wir sind ja so eine Vorfeldorganisation der Grünen gewesen.
Ja. Ja, wir Gogos, oder das heißt No-Go, oder No-Gos heißen wir, ne? Wir sind ein No-Go. Nee, das meinte ich gar nicht. Ich habe einfach gedacht, es sind so viele, also wir müssen doch jetzt vor den Neuwahlen noch über so Parteienverbote reden. Habe ich die
ja, mindestens, ja.
Also so einige.
Über alles. Weil wir sind ja die permanente Opposition. Ich wollte nochmal für diejenigen, die uns das erste Mal heute sehen, es mag bestimmt jemanden geben, erklären, was wir überhaupt tun. Wir sind zwei Kunstfiguren, Sven und Matthias, die im Medium der Polemik, des Humors und der Satire, zeitkritische Analysen vornehmen und dabei immer wieder auf den nicht existenten Shop verweisen, beziehungsweise satirische Expansion in Richtung Energielösungen für verarmte Nationen nachdenken. Das alles mit einem kleinen Augenzwinkern und natürlich in staatstragender Absicht.
Letzteres habe ich jetzt nicht verstanden, der Rest, den würde ich unterschreiben. Also staatstragend nicht, aber alles andere.
Ich schon.
Wir machen ja nur Spaß. Aber wichtiger Hinweis, gerade was deine diversen Nobelpreise betrifft, was diese Energielösungen betrifft, da können wir jetzt auch verweisen auf eine 800-Seiten-Arbeit von dir zur Moonpipeline. Und du hast jetzt ein paar neue Dinge entwickelt, wie ich gerade vor der Sendung erfahren habe, nämlich Fernkälte.
Ja, wir sind ja auch ein Verbrauchermagazin.
Ja.
Und wir, ja, es gibt ja viele, die meckern immer nur rum und kritisieren, was politisch schief läuft. Wir suchen technische Lösungen für politische Probleme und eine dieser Lösungen besteht halt in der Fernkälte für den Sommer.
Ganz wichtig, ja, bitte ich darum. Da ist aber die Frage, ob
dazu kommt noch mehr, das wird im Laufe der Sendung. Wir müssen ja einen Spannungsbogen aufmachen.
Ach so.
Und die Leute nächste und übernächste Woche auch nochmal gucken.
Ja, ach so, also dann machen wir nächste Woche deine wissenschaftlichen Genialitäten.
Ja.
Okay, gut. Dann lass uns mal über die Wahl reden. Kriegen wir denn jetzt noch irgendwie...
Nee, wir müssen jetzt über Karneval reden.
Über wen?
Über Karneval.
Ach so, gut, rede über Karneval.
Weil ich muss selber nochmal kundtun, dass ich in diesem Jahr das Gefühl hatte, das war das sicherste Karneval, das wir jemals in Deutschland hatten.
Mhm.
Am sichersten war der Kinderfaschingsumzug in Nürnberg, der hat gar nicht stattgefunden. Der hat neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit gesetzt. Die anderen sind durch Hochsicherheitstrakt à la Guantanamo so sicher geworden, dass ich mich frage, wie konnten wir eigentlich früher so sorglos zu Karnevalsveranstaltungen im öffentlichen Raum gehen, wenn dort nicht Bullengitter absperren und Merkel-Poller und Polizeikonvois und sowas alles war. Und deshalb, also ich muss sagen, ich fühle mich endlich wieder sicher in Deutschland. Und danke auch diesem Staat, der auch nicht zögert, unpopuläre Maßnahmen im Namen dieser Sicherheit zu ergreifen. Sowas wie eine Überwachung der Kommunikation und der öffentlichen Räume durch Kameras und so weiter. Also da möchte ich auch mal Danke sagen.
Ja, ist ja alles nur zu unserer Sicherheit.
Ja.
Ich weiß nicht, ist denn auch die Armee schon dabei? Also die.
Ja, das kommt klar, werden wir gleich noch drüber sprechen. Also so. Sicherheit, das hängt ja, Sicherheitspolitik bedeutet ja möglichst viel Krieg führen. Aber ich wollte über Karneval sprechen, weil Karneval ist ja, du weißt, es gibt ja das Dreigestirn.
Ja, ich habe davon mal gehört.
Ja, Prinz, Bauer und Jungfrau. Und es ist ja so, dass jetzt ja auch in Berlin das neue Dreigestirn gewählt wurde. Prinz Friedrich der Erste, Bauer Lars, nur Jungfrau Roberta. Fehlt mir da noch so ein bisschen.
Jungfrau Roberta,
Jungfrau Roberta, die wäre das Dritte im Triumvirat, obwohl Triumvirat sind ja drei Männer, ne?
Ja, ist das immer noch so? Sind das immer noch drei Männer? Nein, die Jungfrau nicht.
Die Jungfrau ist ja auch ein Mann, ja. Das war jetzt eine geschickte Überleitung vom Karneval zur Wahl. Also ich vermisse den Robert, ich muss das sagen, also ich habe mich so vorbereitet in unserer kleinen Sendepausenzeit hier, dass ich habe das Gutachten zu seiner Disc gelesen, ich habe seine Songs mir angeguckt, ich habe der hat doch so einen komischen, so einen Hip-Hop-Song.
Ach so, ja, stimmt. Ja, das habe ich auch genossen.
Und jetzt ist der plötzlich weg. Also ich habe da irgendwie das Gefühl, wie ein Parasit, dem der Wirt abhanden gekommen ist. Also was machen wir denn jetzt ohne den Robert? Und der Robert?
Also entschuldige, wenn ich das sage. Das wird ja nicht lange dauern. Also entschuldige bitte, man kann doch... Wir denken das jetzt, aber man kann doch nicht, als Messias kannst du doch nicht einfach zurücktreten. Was ist denn das für eine Idee?
So.
Stell dir mal vor, du stehst im Garten Gethsemane und sagst, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt nach Hause. Also der hat doch eine Gefolgschaft. Wir werden doch hier Pilgerfahrten erleben ansonsten. Und da stehen dann 20, 40, 200.000 Menschen von NGOs in seinem Vorgarten und verlangen, dass er zurückkommt. Also würde ich mir da nicht so viele Sorgen machen. In spätestens 2-3 Wochen ist doch Robert wieder da.
Ich dachte, er wäre schon in den Himmel aufgefahren und wäre für uns...
Nein, er ist nach Schleswig-Holstein aufgefahren, aber er fährt ja auch wieder runter nach Berlin.
Ja, aber ich will ihn ja nicht irgendwie, ich möchte ihn ja in der Regierung sehen.
Aber das kannst du doch auch.
Das kann ich ja nicht, weil doch die Sarah Wagenknecht es nicht geschafft hat, mit ihrer BSW ins Parlament zu kommen.
Ja, das wird doch jetzt noch durchgeklagt, Matthias.
Ach so.
Also wenn sie dann reinkommt, das ist doch auch für unseren Unterhaltungswert und Sinn, ist doch sehr, sehr gewollt, oder? Also wenn das BSW muss doch reinkommen,
natürlich,
dann ist doch auch Robert wieder da.
Weil, ja.
Also das versteht, glaube ich, jeder. Ne? Dann brauchen wir ja diesen Triathlon, also die drei Parteien und dann ist Robert wieder im Amt.
Das ist viel zu...
Das muss doch.
Traue ich gar nicht mir vorzustellen,
doch,
weil ich dann so enttäuscht wäre, wenn es nicht passiert.
Na, du hast so viele Sachen noch vorbereitet zu seiner Fußnotenpflege und was er da so gemacht hat. Also das ist, das machen wir sicher noch.
Das kommt noch.
Ja, warte mal 2 Wochen.
Aber sonst sind wir doch begeistert von der Wahl. Und das hat den viel versprochenen und erhofften Umschwung gegeben von einer Ampel in Richtung einer konservativen Regierung, die auch sowas wie Vaterlandsliebe auch an der deutschen Außengrenze der Ukraine verteidigt.
Ja, alles wie gewünscht und wie erwartet von uns und der Mehrheit. Also bis auf die Kleinigkeit, dass Robert jetzt gerade noch nicht drin ist, das kommt aber. Also
ja, aber BlackRock Matters, habe ich gehört.
Ja. Gut, also keine Neuwahlen. Dann ist ja gut, dass das nicht auf uns zukommt.
Wie findest du denn das Wahlergebnis? Lass uns darüber noch sprechen. Das ist ja für die meisten schon im Grunde Geschichte und Schnee von gestern, weil ja wieder so viel passiert, aber...
Wie ich gerade sagte, ich habe manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Demokratieverständnis der anderen. Ich denke schon, es gibt die eine oder andere Partei im Moment im Bundestag, die verboten werden sollte. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Also,
welche denkst du?
Möchte ich dir jetzt nicht sagen, aber sicher nicht die, an die die anderen jetzt denken. Ich vermisse da einfach so ein bisschen Grunddemokratieverständnis. Ich habe das nicht verstanden, Matthias. Ich dachte immer, die sind ihrem Gewissen verantwortlich. Man stimmt dann so ab, so bin ich in meiner naiven Welt.
Ja.
Denke, da gibt es jetzt irgendeinen Punkt, darüber wird jetzt abgestimmt. Ja. Ich vertrete meine Wähler. Und wenn das im Sinne meiner Wähler ist, dann sage ich ja.
So, das heißt, ist ja diese repräsentative,
genau,
Demokratie.
Und das heißt, es gibt natürlich immer so wechselnde Mehrheiten. Dann kann man sagen, ja, auch, es ist schöner, wenn man sich auch, ja, mal oft verlassen kann darauf, dass die mehr so konservativen Parteien dann auch meistens mit mir stimmen. Und manchmal sicherlich auch alle. Es, ja, kann ja auch mal einen einstimmigen Beschluss geben. Aber diese ganze Idee mit den Fraktionszwängen, die, ja, halte ich, habe ich nicht verstanden. Nie. Also in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie verstehe ich das nicht. Kannst du mir vielleicht erklären? Ich bin einfach dafür zu naiv. Also ich meine,
Abgeordnete. Ja, das sorgt halt dafür, dass das nicht sozusagen der Zufall der persönlichen Laune und der Verdauungslage der einzelnen Abgeordneten darüber entscheidet, wie so Abstimmungen ausgehen, sondern dass die machtstrategischen Überlegungen, die sachlogischen, doch auf Dauer überwiegen können.
Mhm.
Diese Themen dienen ja nicht dazu, also die Macht dient ja nicht dazu, Themen zu bearbeiten, sondern die Themen dienen ja dazu, Macht zu produzieren.
Mhm. Okay. Ja, aber wenn ich Herrn...
Das war ja auch in der, ich habe mir ja die Elefantinnenrunde angeguckt, hast du es auch gesehen?
Ja, natürlich, mit großer, ja, Begeisterung.
Mhm. Und das war ja ein weitgehend themenfreies Gespräch, also es wurde die einzelne Performance der Leute wurde kommentiert, mhm, bis es dann darum ging, und das fand ich, das hat mich dann erschüttert, die Kernfrage des deutschen Wahlkampfs, die war ja der Krieg. Das war ja, ich glaube, viele haben ja auch aus Angst vor dem Frieden die CDU gewählt, weil sie dachten, oh Gott, wenn,
ja,
jetzt irgendwie die Falschen in die Regierung kommen, dann gibt's Frieden. Und Frieden sind ja immer unsichere Zeiten. Das hast du, glaube ich, auch mit, ja, einer dänischen Philosophin,
ja, 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 unsere Chefphilosophin, also die dänische Ministerpräsidentin Mette, hat das gesagt. Ja, Frieden ist gefährlicher als Krieg.
Das, ja, es sterben ja im Frieden mehr Menschen als im Krieg.
Ja, ja, auch deshalb, also im Krieg fahren sie vielleicht nicht so viel Auto oder so, aber sie meinte, glaube ich, was anderes. Also ja, und das scheint auch in Deutschland so zu sein. Wobei, wir wollten ja gar nicht, doch wir reden, lass uns über Krieg reden. War das das Thema?
Ja.
War das das einzige Thema?
Ja, dann, das war der Friedrich, der polterte dann direkt so rum. Ich dachte erst so, dass der, wie hieß er, dieses personifizierte Rückgrat, sag mal, Söder.
Anderes Wort für Rückgrat, Söder.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, was hat
der
gesagt?
Der war ja kurz davor, bei Alice Weidel auf den Schoß zu krabbeln.
Mhm.
Mhm. Ich dachte so ein bisschen, ja, da versteht jemand, woher der Wind weht und dreht sein Fähnchen auch rechtzeitig. Das Opportunismus ist ja, ich finde, es gibt Schlimmeres als Opportunismus. Aber,
ja. Ja, ja, man kann ja mal seine Meinung ändern alle 2 Minuten. Ja,
natürlich.
Was war jetzt mit Rückgrat, also Söder?
Und dann polterte plötzlich Friedrich der Erste, Prinz Karneval, los. Ja, man würde ja hier nicht nach Putins Pfeife tanzen und man müsste ja dafür sorgen, dass der Krieg auch weiterginge. Und das ist ja, das liegt den Deutschen ja am Herzen. Das ist ja ganz wichtig, dass wir 200 Milliarden unserer, ja, spärlichen Steuergelder,
ja,
von weniger Wirtschaft werden, tatsächlich in diesen Krieg weiterstecken. Das ist ja ganz entscheidend. Das war ja für die meisten Deutschen maßgeblich.
Mhm.
Weil davon ja die Inflation verschwindet, die Renten besser werden, die Wohnungssituation wird besser und die Migrationsfrage wird ja auch gelöst.
Auch das. Wollen wir trotzdem über die Zahlen noch kurz reden? Weil ich fand es dann in der Elefantinnenrunde doch zumindest bemerkenswert, dass der Mann, dessen Namen ich mir nicht merken kann, von den Linken, Entschuldigung, also du weißt bestimmt, wie der heißt, der neue Chef dieser neuen Partei.
Du, ist das nicht eine Frau?
Nee, das ist das BSW. Achso, da gibt's auch noch so eine Frau. Ja, ja, okay. Gut, also wir wissen, wir reden über die Linke. Und der Einzige, der in diesen Elefantinnenrunden erwähnt hat, dass mal die Zahlen erwähnt hat, wir wollen ja jetzt 200 Milliarden ausgeben, oder? Für,
so habe ich es verstanden.
Vom Haushalt. Die EU zusammen möchte, glaube ich, dann 700, 800 Milliarden,
das Doppelte,
ausgeben.
Ja.
Und der Herr von den Linken war der Einzige, der darauf hingewiesen hat, dass das...
Stimmt, der war gut.
Naja, zumindest war sein Hinweis gut, dass er gesagt hat, wir haben ja als EU schon, haben wir ja schon ein Rüstungsetat von 450 Milliarden.
Und das war mehr als der Russen, ne?
Und der Russe hat, also jetzt, als ich zuletzt gezählt habe, waren es nur 250, jetzt sind es eben 300 Milliarden. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, auch die Chinesen haben so um 250 Milliarden, während unsere amerikanischen Freunde natürlich mit 900 irgendwas so im Jahr durch die Gegend fahren. Jetzt ist nur die Frage, warum brauchen wir denn eigentlich mehr als diese 434, die wir jetzt schon als EU auf den Tisch legen, um uns gegen das 300 Milliarden Paket Russland zu verteidigen?
Da war es ja, sehr schön. Das kann ich dir erklären.
Ah ja, jetzt kommt Mathe.
Was du jetzt nämlich wieder denkst, ist, dass es da so große Waagschalen gibt. Da kommt der Russe mit so einem großen Kipper an und kippt so seine 250 Milliarden in die eine Waagschale und dann kommt die EU und kippt die 300, wie viel Milliarden?
Ja, 430.
In die andere Waagschale und dann macht der Russe, fliegt dann so blöpp, so hoch.
Ja.
Und sagt, scheiße, ich gebe auf.
Und das ist anders.
Ich kriege die Ukraine zurück.
Okay.
Aber so ist es ja nicht. Mit diesen Milliarden muss ja was gekauft und bezahlt werden.
Mhm. Amerikanische Panzer. Ja.
Genau. Mhm. Und damit müssen natürlich auch, sagen wir mal, Oligarchen besänftigt werden. Das geht ja darum, dass es sowas wie ein rituelles Opfer, eine Darbringung von Geldern zur Besänftigung der Schutzakteure.
Ach, du meinst, von dem russischen Etat kommt alles an und bei uns nur 10% und der Rest geht bei uns an Oligarchen.
Ja, ich weiß, ich habe ja keine Ahnung.
Aber nein, das wäre ja logisch, mein halt, jetzt verstehe ich das. Ach so, dann
heißt es. Dass es auch noch darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln und die. Also. Dann vielleicht auch die Staatshaushalte zu ruinieren und solche Punkte spielen ja auch eine Rolle.
Mhm. Gut, naja gut, wenn das Ziel ist, dann wird das sicherlich erreicht. Das habe ich aber auch noch nie gehört.
Die Ukraine muss den Krieg gewinnen.
Ja, das habe ich. Ja.
Habe ich mir tätowieren lassen tatsächlich auch.
Ach, wie schön. Also hoffentlich nicht auf dein Chakra, aber sondern eher so.
doch, auf mein Sakralchakra.
Ach du lieber Gott.
Ich meine auch den Kämpfer, kennst du den?
Der Krieger
ist so eine Überposition.
Nee, kenne ich nicht. Was ist das so irgendwie?
Ja, muss man sich so hinstellen. So.
Ja, also jetzt, was du so machst.
Ja.
Dann können wir noch mal ganz kurz bei den Zahlen bleiben. Ich habe auch leider kurzzeitig scheidende Außenministerin, die aber ja auch wiederkommt. Also nicht, dass wir uns jetzt Sorgen machen. Natürlich, bitteschön.
Ich kann nicht mehr ohne.
Außenpolitik braucht diese Kontinuität. Deswegen kommen ja auch die Grünen wieder.
Die kommt ja zurück als Finanzministerin, die macht jetzt feministische Finanzpolitik.
Nein, die macht weiter Außenpolitik. Sie hat uns ja erklärt, in der Elefantenrunde, das ist, glaube ich, die gleiche, die wir meinen, oder? Dass die Gefahr groß ist, weil die Russen fahren ja jetzt dann durch Polen. Das ist ja auch das Hauptargument für diese Aufrüstung, weil sonst fährt ja der Russe durch, überfällt Polen und nimmt sich Brandenburg.
Ja.
So, das fand ich ganz bemerkenswert, weil das natürlich ein starkes und schlagendes Argument ist. Nur die einzige Frage, die ich mir
die
dann
stelle. Perle Deutschlands, ja. Brandenburg, tatsächlich?
Was wollen die Russen in Brandenburg? Dass sie Brandenburg wollen,
klar.
Das verstehe ich. Ja, was denn? Ich weiß das, was Brandenburg
Ich hätte jetzt die Idee,
hat.
Also Russland ist ja ein relativ unterbesiedeltes Land. Deshalb gibt es ja diese Raum-ohne-Volk-Doktrin.
Mhm.
Und ich glaube, dass der Russe, der Putin, der will die ganzen Genderbeauftragten und Klimakleber aus Brandenburg vielleicht.
Das glaube ich auch. Also ich glaube erstens zur Unterbesiedlung gleich noch einen Satz, aber er möchte dahin, er will unsere Alten, er will unsere Kranken, er will unsere ganzen NGO-Mitarbeiter, er will unsere Facharbeiter, er will unsere Programmierer. Hm. Heißt du? Dann will er die ganzen.
Und der Siliziumvorkommen.
Ja, auch Brandenburg. Das, aber die ganzen billigen Sweatshop-Arbeiter, die wir da haben und so weiter. Und natürlich unser Schienennetz. Da ist er ja auch extrem neidisch drauf. Ich würde Brandenburg auch wollen. Dann haben wir da noch die diversen brandenburgischen Tech-Giganten. Unsere ganze KI-Industrie ist da. Dann ist da Unmengen Rohstoffe. Öl, Gas, Buttermilch, Neodym. Ja, stimmt, Silizium. Und nicht zu vergessen, Atomkraftwerke. Also wer würde Brandenburg...
Und große Uranvorkommen.
Ja, wer würde Brandenburg nicht haben wollen?
Wir möchten Brandenburg haben.
Ja, aber die Russen eben auch, wegen dieser ganzen Dinge. Das ist ja wichtig. Und einen Teil nehmen sie natürlich mit, da hast du völlig recht, weil Russland ist ja, wie wir alle wissen, das ist gar nicht das bevölkerungsreichste Land der Erde. Ich habe dich ja im Vorgespräch gefragt, wie viele Einwohner haben die eigentlich?
Ich habe relativ gut geschätzt.
Ja, du hast gut geschätzt. Was war das nochmal?
Ich habe 160 Millionen gedacht, weil das wären das Doppelte von Deutschland.
Ja, wir sind ja jetzt schon 85 bis 90 demnächst, wenn die Lufthansa-Flugzeuge alle aus Afghanistan gelandet sind. Aber Ja, tatsächlich sind das 140 Millionen Russen. Und das
auf einer Fläche, die nur dreimal so groß ist wie das Saarland. Das muss man jetzt dazu sagen. Russland ist ja relativ.
Ja, guck mal auf den, in den Dirke-Weltatlas oder wie das früher hieß.
Und schau, der war ja gefälscht.
Ach so, aber es ist ja trotzdem das Größte.
Russland viel größer dargestellt. Das war ja in Zeiten des Kalten Krieges.
Wir stellen Deutschland immer größer dar. Nein, man sieht dann, gut, es ist das größte Flächenland der Erde. So. Also wir, und die haben nur 140 Millionen Einwohner, kriegen ihr Land kaum besiedelt tatsächlich und haben eine Geburtenrate wie wir Zivilisierten von 1,4.
Ja, dem kann man doch abhelfen.
Na, ich will nur versuchen, Frau Baerbock ein bisschen zu beruhigen. Es ist, Russen eher schwierig, ihr eigenes Land überhaupt gescheit zu besiedeln, was auch erklärt, und dazu empfehle ich gern dann auch nochmal ihn hier, wenn ich mal ein Buch hochhalten darf, weil das wirklich richtig gut ist, was diese Analyse betrifft. Was die Analyse betrifft, also auch diese Auseinandersetzung, warum die Russen so Krieg führen, wie sie Krieg führen. Wir waren ja auch beim Krieg.
Ja, da hast du mir einen ganz interessanten Aspekt genannt. Lass mich diesen Aspekt vorbereiten durch eine Quizfrage, die ich inzwischen verifiziert habe. Wie lang ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines ukrainischen Frontsoldaten?
Hast du das verifiziert? Ich werde jetzt keine Antwort geben. Ich habe mich gestern schon im Vorgespräch vertippt. Wie viel waren es?
4 Stunden.
4 Stunden? Hast du nicht Tage gesagt?
4 Stunden. Bitte?
Hast du nicht Tage gesagt gestern?
Nein, 4 Stunden. Vier Stunden.
Du lieber Gott.
Das ist ein Business Insider, da gibt es dazu einen Artikel.
Okay.
Der kommt dann da an, sozusagen so, gut Tag, wo ist mein Gewehr? Wo gibt es hier was zu essen? Wo sind die Transgender-Toiletten? Mhm. Dann steigt er in seinen Panzer und fährt an seinen Arbeitsplatz und bams, ist er tot.
Ist das wirklich so? Also 4 Stunden durchschnittlich? Okay.
Das heißt, es gibt einige, die sind schon beim Besichtigen der Transgender-Toiletten tot und andere können
noch bis
nach dem Einsatz nochmal kurz aufs Klo und sind dann. Ich finde das fürchterlich und deshalb bin ich nicht ganz einer Meinung mit unserem zukünftigen Bundeskanzler. Also ich wäre eher dafür, dass dieser Krieg beendet wird.
Wir sind erst.
Ich möchte, dass diese Menschen länger leben.
Matthias, als Kunstfiguren, kurz aus der Rolle fallende Kunstfiguren, wir sind all diese Leute, die auf diese ganzen Sofakriegstreiber hier, die gehören für mich ehrlich gesagt alle in den Käfig. Da reicht es auch nicht zu sagen, dass ihr irgendwie haltet euch mal zurück. Das ist einfach nur, das sind Monster.
So, ja, also. Ja. Und du hast jetzt gesagt, die Russen, die führen ihren Krieg aber anders. Die würden da so ein bisschen ressourcenschonender sein.
Ja, Menschenmaterial schon. Das klingt zwar extrem technisch, aber dass man einfach sagt, wir können uns das nicht leisten, als Russland jetzt unsere ganzen jungen Leute an der Front zu verheizen. Deswegen führen wir so Krieg, wie wir es machen. Dazu Emanuel Todd. Ich gebe es gerne mal unten in der Videobeschreibung. Ja, hochinteressant. Spannende Lektüre haben sicherlich auch alle im Bundestag gelesen, die
natürlich
sich über die Zukunft des Westens Gedanken machen, denn der Herr Todd ist ja auch nicht irgendwie von der Metzgerei Schnitzel, der weiß ja auch ein bisschen was von seinem Fach. So, spannend. Aber ich glaube nicht, dass das jemand gelesen hat in Berlin. Matthias, ich bin da völlig ratlos, was das soll. Ich verstehe es auch nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Ich verstehe unsere Kriegsbegeisterung nicht, weil, hilf mir, der Herr Trump, unser Proforma-Kaiser, eigentlich ist ja Elon unser Kaiser, also der Herr Trump, verhandelt doch jetzt mit dem Putin vielleicht, also es gibt jetzt so Vorgespräche dann irgendwie, nicht unbedingt in Berlin oder Paris, sondern anderswo in Riad. Da spricht man dann demnächst mit dem Herrn Putin und der Herr Trump macht ja auch Deals, was ja seine große Stärke ist, mit dem Herrn Zelensky. Ja, ja. So, damit er sich weitere grüne T-Shirts kaufen kann. Und sehe ich das richtig, dass es jetzt eher auf einen Frieden hinausläuft?
Ja, und das ist ja das Erschütternde, dass dieser Frieden völlig ohne europäische Beteiligung zustande kommt.
Ja, das ist schon ein Grund, Bomben zu werfen, aber das.
Ich finde auch.
Aber nochmal, das heißt dann, die Russen, die Ukrainer und die Amerikaner, finanziert von BlackRock, Vanguard und so weiter, beuten die seltenen Erden in der Ukraine und in der russisch besetzten Zone aus. Und wir stellen dann 50.000 Soldaten gegen den Willen der Russen mitten auf die Baustelle. um was damit zu erreichen? Um jetzt den Abtransport für die Amerikaner zu sichern? Verstehst du,
was jetzt ich frag mich nicht so schwer.
Ja, okay, gut.
Ich weiß es, ich verstehe es doch auch nicht. Ich dachte, wir graben da Brunnen.
Ja.
Und machen Mädchenschulen auf und verteidigen Deutschlands Freiheit.
Ja, nur ich glaube, Medienschulen brauchen die meisten Deutschen, also eine Medienkompetenz vor allem. Oder meintest du das nicht? Nee, das war jetzt.
Nein.
Gut. Gut, wir verstehen das.
Das passt für mich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir, dass der Friedrich, Prinz, Karnevalsprinz Friedrich der Erste, so eine gewisse kämpferische Grundnatur mitgebracht hat, die er jetzt auch an Amerika ausdrücken will. Also er war ja kurz davor, Amerika zum Feind zu erklären.
Der Friedrich?
Ja.
Ach, tatsächlich? Also er war jetzt noch nicht da, ne? Also unsere Kanzlerin
war noch nicht da. Nicht so empfangen, er muss ja noch hin, er muss ja diese Zusatzprotokolle unterschreiben, das weißt du ja, ne? Dass es da so Dokumente gibt, die jeder Bundeskanzler erstmal unterschreiben muss, dass
er sich benimmt.
Das hat ja der Foschebrot rausgefunden, das ist ein Freiburger, ich glaube ein Staatsrechtler, dass es da so Zusatzprotokolle gibt. Kann man mal im Netz nachgucken, dass das Grundgesetz für Amerika in Deutschland keine bindende Wirkung hat. Also die müssen sich nicht an deutsches Recht halten und dürfen sich hier.
Naja, noch ist aber
Friedrich auch souverän verhalten.
Noch ist er nicht Kanzler. Also er ist.
Ja, der muss er aber hin, der muss das unterschreiben, der muss erst Männchen machen. Und jetzt muss er halt Männchen bei Trump machen.
Ja. Aber nicht einmal
angeblich auch sollen die deutschen Medien bis zum Jahr 2099.
Was?
Nochmal einer amerikanischen Oberaufsicht unterstehen.
Ja, besser ist das.
Das wird ja spannend. Ich finde auch, damit endlich bitte.
Gucken, ob sie den überhaupt reinlassen, den Merz. Ich finde das ja frappierend, auch wenn unser geschätzter Freund Emmanuel Macron dann da hinfährt und es kommt keiner zur Tür. Das fand ich schön. Also, dass man,
alles so?
Ja, nö, also Trump bleibt dann einfach drin. Normalerweise empfängt man ja die Staatsgäste dann. Wenigstens
an der Staatsgäste, das machen dann selbst bei sich zu Hause, ne?
Ja, aber du sagst, nö, da lass ihn mal irgendwo rein. Und da hatte Macron ja schon mehr Glück als Tusk. Hat, glaube ich, 10 Minuten Zeit bekommen, polnischer Ministerpräsident bei Herrn Trump. Und Frau Kallas, weißt du, wer das ist? Die singt nicht.
Natürlich weiß ich, Maria Kallas.
Richtig, die EU-Kriegsbeauftragte Maria Kallas aus Estland. Kommt sie aus Estland, Litauen? Ich kann das nicht auseinanderhalten. Frau Kallas ist auch zu Herrn Trump geflogen.
Und?
Er hat sie aber nicht reingelassen und sie wird zurückgeflogen. Das ist so die Bedeutung,
das hat Stil,
die europäische Spitzenpolitiker inzwischen haben. Ja, wir verfolgen das weiter. Sind wir noch im zensurrelevanten Bereich? Nö.
Nein, uns tut das ja leid. Wir sind ja jetzt in der Opposition zu Trump. Wir finden das ja alles ganz schrecklich, was er macht.
Ja.
Hast du dieses Video gesehen über Gaza, diese Vision mit dieser goldenen Statue? Das KI-Video, wo er sich selber als Erlöser dargestellt hat. Also sowas Geschmackloses. Sowas Humorvolles. Also es geht doch nicht.
Was sieht man denn da?
Ihn als goldene Statue? Sieht man grüne Landschaften, so Dubai-Szenen in Gaza und man sieht eine große Trump-Statue aus Gold. Och. Und ihn dann mit Elon zusammen irgendwelche Cocktails trinken am Pool.
Ach, wie schön. Oh, da gibt's dann, wenn es da einen Link gibt, dann nehme ich den aber gern. Also den möchten wir ja alle sehen, wenn wir das auch wiederfinden. Das ist ja schön. Gut, also wir sind für die Fortführung des Kriegs, wir sind für Friedrich Merz und das wollen wir so festhalten. Was haben wir noch? Wofür sind wir noch? Ich will nur diesen Teil jetzt mal, also dass wir uns nicht dass wir nicht missverstanden werden.
Du kannst ja über diese unangenehmen Dinge reden, ne?
Ja, genau. Es gibt ja auch noch diese angenehmen Dinge. Das wollte ich dich ja noch fragen.
Ja, Fast Food, ne?
Was?
Angenehme Dinge. Ja, ein großer Philanthrop, dem gesunde Ernährung immer schon am Herzen lag, hat jetzt McDonald's gekauft.
Ach so, ja, das hast du mir. Das ist ja voll die Ente, obwohl es sie gar nicht gibt bei McDonald's, aber führ du mal gern aus, ja.
Ja, der Bill, der hat jetzt auf dem Wege der Aktien, ich glaube, Warren Buffett war vorher engagiert bei Mc's und jetzt hat der Bill sich den Macs. Ich glaube, er will den Fledermaus-Burger.
Ja, den Billy's Bad Burger. Aber er hat McDonald's nicht gekauft, Matthias.
Hat er nicht?
Nein.
Ich dachte, er hätte jetzt eine Aktienmehrheit daran. Stimmt das nicht?
Nein, also er hat eine Aktienmehrheit von 0,05%. Das ist aber nicht unbedingt eine Mehrheit. Also das,
ach so, da bin ich ja da wieder auf was Falsches reingefallen. 350.000
oder 335.000 Aktien, aber... und er hat eine Goldcard, also er kriegt überall umsonst bei McDonald's. Aber,
ach so.
Aber nein, er hat nicht mal 1% dieser Firma gekauft.
Ah, ich bin so erleichtert.
Ja, du kannst da weiter.
Ja, ich dachte, ich muss jetzt Impfstoffe essen gehen und so.
Ja, das musst du sowieso. Aber nicht unbedingt nur bei McDonald's. Aber wo du gerade sprachst von unseren neuen Herrschern und Herren, das wollte ich dich ja fragen, weil ich bin ja im Auftrag von Elon unterwegs und deswegen weißt du ja, welche Frage auf dich zukommt.
Ach, ihr beiden, habt ihr wieder was ausgeheckt?
Ja, Elon hat was ausgeheckt, ich bin ja einfach nur Bewunderer. Daher geht natürlich an dich die Frage, was du denn in den letzten 5 Tagen so für wichtige Sachen gemacht hast oder letzte Woche.
Als Beamter meinst du?
Als Beamter, ja. Ich frage ja an alle Beamten in den USA, wer das nicht weiß. Das Programm heißt Doge. Der Doge ist, wie wir vielleicht alle wissen, du wahrscheinlich, der Herrscher der Republik Venedig, also übersetzt in den deutschen Begriff Herzog. Von daher hat Elon da schon einen guten Namen gewählt für sein Programm, das aber ja eigentlich
und
nur heißt...
Und der fordert jetzt die Regierungsangestellten...
Genau, das ist im Amerikanischen das Department of Government Efficiency. Und die Frage an alle Beamten lautet, was haben Sie letzte Woche gemacht? 5 Punkte bitte, 5 Bullet Points, wer nicht antwortet, wird gefeuert.
Also. Ich habe zum Beispiel eine Art Sprachleitfaden zur geschlechtersensiblen Sprache entwickelt.
Sehr gut.
Dann habe ich mich mit antirassistischen Aktivisten getroffen, die dabei helfen, das Curriculum meines eigenen Faches zu revidieren und alle männlichen, weißen und verstorbenen Autoren auszusortieren.
Ist das in Elons Sinn? Mal kurz überlegen.
Du hast gefragt, was ich gemacht habe.
Ja, okay. Ja, ich arbeite gerade an deinem...
Ach so.
Findest du den Weg zum Arbeitsamt alleine oder brauchst du eine Karte? Ja, was hast du noch gemacht?
Du nimmst dich überhaupt nicht ernst. Ich habe so viele tolle Sachen gemacht. Ich habe mein Semester vorbereitet, ich habe Bachelorarbeiten korrigiert, ich habe nochmal einen Kriterienkatalog zur Forschungsethik entwickelt und ich habe das Gutachten von Robert Habeck geprüft.
Na gut, dann wirst du wahrscheinlich bleiben dürfen. Man darf ja dabei auch nicht unterschlagen, dass du einer der überhaupt nur 5 Deutschen bist, die Heidegger verstehen.
Ja.
Und daher bist du, glaube ich, komplett unkündbar.
Den habe ich ja in meiner Freizeit gelesen.
Weil ich also so Fleißkärtchen noch neben deinem.
Ja.
Ja, das ist, also du bist weiterhin drin. Aber die Idee ist doch interessant, oder?
Der ist doch gut, was der macht, findest du nicht?
Ich bin sehr dafür. Du weißt ja, dass ich, auch wenn unsere Zuschauer jetzt vielleicht abschalten, aber weißt ja, dass ich kein so großer Fan bin von einer Überversorgung mit Beamten. Also von daher verstehe ich zumindest den Grundgedanken. Im ersten Moment jedenfalls. Also wir haben doch relativ viele Beamte, korrigiere mich.
Ja.
Und die Frage
zu stellen... Was ist mit den NGOs jetzt ganz gut, dass wir auch so eine Art quasi Beamten im Vorfeld des...
Ja, kannst du ergänzen. Ich habe mir nochmal die Zahlen rausgesucht für uns, aber in Deutschland wird das ja alles nicht passieren. Das ist in den USA passiert. Ich finde die Idee zumindest nicht falsch, dass man die Staatsbediensteten mal fragt, was haben sie denn letzte Woche so gemacht? Weil es sicherlich auch viele Fälle gibt, wo dann gar keine Antwort kommt, weil die schon seit 2 Jahren zu Hause sind und gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Nee, ich will das jetzt gar nicht, ich will mich gar nicht unbeliebt machen. Du weißt das. Also ich habe, meine Frau hat behauptet, meine Rechercheabteilung, 80% der Beamten würden das Renteneintrittsalter gar nicht erreichen. Also nicht, weil sie etwa vorher sterben würden, sondern weil sie sich früh verrenten lassen.
Das, weil das so ein harter, überfordernder Job ist, diese ganzen Sprachen.
Und das sind 80% der Beamten. So. Und das betrifft also 80% von denen, die nicht sowieso schon vorher erwerbsunfähig sind. Das ist auch ein größerer Teil. Und wenn man dann sagt, okay, dass allein unsere Pensionäre kosten uns im Jahr 60 Milliarden Euro, das wird ja auch nicht weniger, dann finde ich zumindest eine solche Frage nicht verkehrt, dass man sagt, was machen Sie da eigentlich?
Ja.
So. Ich will nur, wenn du mir den Gedanken erlaubst, bevor du die NGOs machst, ich will nur mal mir selbst insofern widersprechen. So sehr ich dafür bin, dieser Bürokratie weit zurückzufahren und vor allem die ganzen überflüssigen Schikanen wegzulassen, ist natürlich die Idee von Musk eine andere, als unseren Staatshaushalt zu entlasten und so weiter.
Was denn? Meinst du, der meint das gar nicht gut?
Ich meine damit, dass er wie bei allen Dingen, die er jetzt mit, er hat sich ja für 280 Millionen einfach ein Amt im Weißen Haus gekauft. So, dass man sagt, der ist jetzt dann der Effizienzbeauftragte. Die Arbeit, die im Moment noch diese Zettelsortierer machen, die macht dann jemand anders, und zwar die KI von einer Firma, die Elon gehört. Das ist Teil eines größeren Plans, sodass man sagt, so sehr ich dafür bin, das zu verschlanken und zu sagen, mach doch lieber irgendwas anderes, als irgendwie die Bürger und die Industrie dauernd zu stören, so gefährlich finde ich es, dass wir das dann aus der Hand geben und in die Hände von Elon und seiner KI.
Ich bin ja ein großer Freund von Bürokratie.
Ja.
Nee, und nein, das ist ein bisschen provokativ, aber es schafft eine bestimmte Verfahrenssicherheit. Es gibt sicherlich das Überbordene und die Erstickung von Freiheit durch diese ganzen Elemente der Regulation. Das würde ich schon für problematisch erachten, aber in bestimmten Fällen finde ich halt einen Mensch, der im Rahmen von Augenmaß auch eine menschliche Entscheidung treffen kann und dabei aber gleichzeitig, sagen wir mal, Recht und Ordnung im Blick hält, finde ich erstmal von der Idee her nicht verkehrt. Dass es in der Realität nicht hinhaut, das ist ein Fakt, aber dass es durch eine KI besser würde, das würde ich auch bezweifeln. Ich habe einen Vortrag eingesprochen für B zur Sache.
Ja.
Das Verhängnis zur Neuzeit, und dann beginne ich genau mit diesem Musk-Ding, und er setzt sich ja sehr ein für die Meinungsfreiheit. Und ich habe mich mal ein bisschen, ja, nach außen gestellt und gedacht, so gerne ich auch für die Meinungsfreiheit bin, aber möchte der wirklich die Meinungsfreiheit um der Meinungsfreiheit willen als politisches Motiv, oder möchte er im Grunde die Erweiterung der Datenbasis für die Auswertung der KI, indem er dann verhindert, dass bestimmte Sprecher ausgeschlossen werden. Das heißt, Meinungsfreiheit führt natürlich dazu, dass die Klugen sich wieder äußern. Insofern ist die Qualität des Datenkorpus höher für die Auswertung der KI. Ist auch wiederum so eine Frage. Das heißt, aus welchen Gründen und mit welchen Zwecken fordern die Menschen was? Mhm. Und sind sie wirklich unsere Freunde, nur weil sie was Ähnliches fordern wie wir?
Ja, wir haben ja nur mal, zumindest mal auf den Tisch legen wollen, es hat noch eine andere Seite, so sehr wir dafür sind, dass der Verwaltungs- und Bürokratie-Irrsinn, den es ja tatsächlich gibt, gerade in Deutschland, also dass das weniger und kleiner wird, aber dass man sagt, Vorsicht, ja, wir wollen 10%, nur 10% behalten, dieser ganzen Vorschriften. Gerne, aber ich möchte nicht, dass das Musk und seine KI kontrollieren und entscheiden.
Nee.
Aber das sieht ja gar keiner, glaube ich. Es ist einfach nur dann besser. Und jetzt richtet sich dann der ganze Groll gegen dieses Bürokratiemonster. Und der Elon macht das dann alles besser. Aber es ist Teil dieses größeren Plans, den ja offenbar keiner versteht, dass man es eben in seine Hände legt und dann gerne alles auf eine Karte setzt, die wir uns dann so mit uns führen, wo dann alles drinsteht und die KI entscheidet, ob du noch irgendwie Bananen kaufen kannst oder sonst was du so möchtest.
Die weiß das ja auch besser.
Ja, ohnehin. Und es ist ja auch bequem. Das wird auch alles so kommen, aber...
Es hat ja Kant schon gesagt, wage dich nicht, dich deines Verstandes ohne die Anleitung einer KI zu bedienen. Mhm.
Du wolltest ja noch was zu den NGOs machen, aber ja. wenn du mich lässt, dann halte ich den Gedanken fest und mach jetzt was zu NGOs, wie du möchtest. Sonst.
Nee, weil es vielleicht einen Brückenschlag nochmal darstellt und weil es gerade so aktuell ist. Ich habe mich sehr mit dieser Anfrage beschäftigt, die Friedrich Merz und Alexander Dobrindt an die Bundesregierung gestellt haben, nachdem es diese erschütternden Angriffe auf diese demokratische Partei CDU gab. Die wurden ja als Nazis beschimpft. Kannst du dir das vorstellen?
Unfassbar. Ja.
Unfassbar, Omas gegen Rechts und diverse Organisationen der Zivilgesellschaft haben mobilisiert, weil die demokratisch legitimierten Vorschläge zur Neugestaltung der Migrationspolitik der CDU scheinbar nazimäßig sind. Das gibt's ja gar nicht. Sowas hat es in Deutschland noch nie gegeben, dass eine Partei als Nazi beschimpft wurde, nur weil sie Vorschläge gemacht hat. Mhm. Und insofern ist das sehr plausibel. Ich muss einen Schluck trinken, Entschuldigung. dass jetzt in relativer Wahlkampfnähe eine große Anfrage mit 551 Fragen zu diversen zivilgesellschaftlichen Akteuren von der CDU an die Bundesregierung gestellt wird. An welche Bundesregierung eigentlich, weil die ja nur noch amtierend ist. Aber ich habe mal hier die Liste der ganzen Akteure zusammengestellt. Das ist ganz interessant. Es lohnt sich wirklich, diese Anfrage sich mal anzuschauen. Das ist Omas gegen Rechts, Korrektiv, Campact, Amadeo Antonio Stiftung, PETA, Animal Rights Watch, Dezernat Zukunft, Deutsche Umwelthilfe, Agora Agrar, Agora Umwelthilfe, Agora Energiewende, Greenpeace, BUND, Netzwerk Recherche und Neue Deutsche MedienmacherInnen. Das sind alles bekannte Namen, die sich in rührender Weise auf Staatskosten um Demokratie, Naturschutz und Meinungsfreiheit gekümmert haben. Und jetzt kommt ja hier dieser Merz und will denen, nur weil er mal ein bisschen zivilgesellschaftlichen Gegenwind bekommen hat, das Wasser abgraben. Und das ist völlig zu Recht, dass Lars Klingbeil, der SPD, designierte SPD-Vorsitzende, das als ein Foul oder ein Tritt gegen das Schienenbein wertet, denn das ist natürlich, das geht ja gar nicht. Ne? Also es ist ja quasi Zensur.
Ich kann da nur zustimmen, ja, mach ruhig weiter. Klar,
ja, das geht gar nicht. Weil das nennt man ja Astroturfing, das heißt, man verlegt eine Graswurzelbewegung, die nicht von selbst entsteht, als Kunstrasen. Das ist ja genau dieser Begriff. Das heißt, man simuliert Debattenpluralität, indem man die Position, die man regierungsmäßig gerne hören möchte, aus dem Munde anderer in der Öffentlichkeit erschallen lässt. Und das ist mit diesen Organisationen gewährleistet, also auch. Hat die Omas gegen Rechts sind ja bekannt durch ihre politische Neutralität und finden Sie nicht?
Was spricht denn gegen Astroturfing? Nix, oder?
Nee, gar nichts. Nein. Es ist nur der falsche Rasen, der da verlegt worden ist.
Ja, besser der als gar kein Rasen. Also
mir jetzt ist ja Frau Klingbeil, die heißt ja gar nicht Klingbeil, die heißt ja Lena Sophie Müller. Die ist ja selber in den Ruf geraten und da muss ich jetzt mal unbedingt den Schutz nehmen, selber Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Organisation zu sein. Das ist aber falsch. Ich habe das recherchiert. Die Frau hat sich nicht zur Schulden kommen lassen und Lars Klingbeil spricht auch nicht im Namen seiner Frau, wenn er sich beleidigt fühlt, dass ihm da die intellektuellen Vorfeldorganisationen zur Durchsetzung einer linksgrünen versifften Politik entzogen werden.
Also Frau Klingbeil hat gar keine eigene NGO.
Klingbeil ist nicht... ist nicht zivilgesellschaftliche Akteurin zur Demokratierettung, sondern sie ist IT-Lobbyistin.
Ach so. Ja, das ist was ganz anderes.
Das ist komplett anders. Sie spricht im Namen von Microsoft und den großen IT-Konzernen, wenn es darum geht, die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen. Und die ist auch in der Enquete-Kommission der Bundesregierung zum Thema Digitalisierung des Staates.
Naja,
da ist sie Geschäftsführerin einer Gesellschaft. Und ich habe da so was Schönes gefunden, das wollte ich mal zitieren. Was so auf dieser Seite so kundgetan wird, die betrieben mit Initiative D21 heißt das, heißt diese Lobbygruppe. Da liest man zum Beispiel, in Deutschland meiden 10 Millionen Menschen die digitale Welt weitestgehend. Ein beachtlich hoher Anteil, der oft reflexhaft den Ruf nach einem Recht auf analog nach sich zieht. Doch genau hier liegt das Problem, ein solches Recht würde den Status quo zementieren, Fortschritt verhindern und wertvolle Ressourcen binden, die wir dringend für eine zukunftsfähige Verwaltung brauchen. Wir brauchen keine analogen Parallelstrukturen mehr, sondern endlich ein inklusives und verantwortungsbewusstes Digital-Only-Leitbild.
Sei Frau Klingbeil.
Wollt ihr die totale Digitalisierung?
Ja.
Ja.
Dafür steht Frau Klingbeil.
Dafür steht Frau Klingbeil. Die steht nicht für Demokratie und Meinungsfreiheit, sondern die steht für knallharte Wirtschaftsinteressen. Und das ist, finde ich... Was man unschuldigerweise in Deutschland tun darf.
Richtig, aber entschuldige, diese D21 oder wie sie heißt, heißt die Firma so? Oder?
Initiative D21 okay. heißt die.
Aber die wird ja nicht vom Staat finanziert, sondern von der Industrie, oder?
Genau,
eben. Gut. Okay, na guck mal, eben. Die Industrie.
Eben.
Das ist doch das, muss ja so sein, dass die Industrie Lobbyisten bezahlt, um sowas entgegen die Regierung durchzusetzen oder bei der Regierung. Und wenn man dann das am Küchentisch kann, ist es doch umso besser.
Eben, und wenn man das, Politik der kurzen Wege.
Ja, aber nochmal, ich finde sowieso, wir haben immer gesagt, Matthias, am Ende müssen doch alle beim Staat angestellt sein, direkt oder indirekt.
Ja.
Das ist die einzige Lösung und Rettung für Deutschland. Also, nicht die Beamten entlassen, sondern alle zu Beamten machen. Und wenn dann die NGOs nicht ganz N sind, sondern eher GOs.
Umso besser.
Ja, das ist doch gut.
Umso besser.
Wenn du siehst, was wird die arme Frau Kahane wieder angegriffen den ganzen Tag mit ihrer Antonius Salieri und Wolfgang Amadeus Mozart Stiftung, wie die heißt. Das, wo man einfach sagen muss, die machen jetzt ja auch fürs Bundesministerium des Inneren, wie du weißt. Gibt es
ja,
jetzt,
ich weiß.
Wie heißt das? Das heißt, ein Beratungskompass Verschwörungsdenken. Und ich habe mich so gefreut. Ja, boah, endlich macht das mal einer, dass er meine Bücher mal in Ruhe liest. Und wenn da einer anruft und fragt, gib mir mal einen Kompass zu 9/11 oder...
Dann empfehlen die das fünfte Flugzeug.
Ja, und die Bücher, die ich mit Matthias gemacht habe. Also, und da, dass man sagt, da endlich kümmert sich mal ein Bundesministerium mit der Kahane-Stiftung darum, dass die richtigen Verschwörungstheorien dann auch den Leuten erklärt werden.
Genau.
Das ist doch ein Kompass, den wir immer gebraucht haben.
Eben. Wir waren ja so desorientiert. Wir haben immer gefragt, was ist Fake News, was passt nicht.
Toll. Er wird übrigens auch mitfinanziert von Demokratie Leben. Du erinnerst dich, auch die sind ja, werden ja zum Glück verteidigt von allen Sendern, von Panorama bis als die wichtigste Einrichtung überhaupt, die wir hier haben. Also, Gottlob.
Darf ich mal vielleicht nochmal kurz aus dem Nähkästchen plaudern? Ich war ja im Anhörungsverfahren des Landtags zum Thema Demokratieförderung und Demokratieleben als Experte geladen. Mhm. Und schon damals ist mir aufgefallen, dass es darum nicht darum geht, die Demokratie zu verteidigen, sondern genau diese Position für AstroTurfing grundzulegen. Mhm. Und insofern finde ich das nur stimmig, was da momentan passiert. Aber Annette Kahane, da lass mich kurz einen anderen Aspekt. Wir wollten, glaube ich, nochmal den Bogen auch zu dem Plan im Hintergrund gleich schließen. Aber den einen möchte ich gerne noch loswerden. Also gerade Annette Kahane bin ich persönlich auch sehr verpflichtet, weil sie ja in dem Belltower-Magazin, das ihrer Stiftung angehört, auch sehr liebe Sachen über mich geschrieben hat.
Ach, tatsächlich?
Ja. Und da, das lass mich kurz zwei Fragen stellen, die musst du gar nicht beantworten, aber ich weiß nicht, das ist so mein Gefühl, das ist so ein bisschen gereift in den letzten Wochen der Ruhe. Sag mal, was schulde ich eigentlich einem Staat, der mich verfolgt hat, der mir die Grundrechte entzogen hat, der meine Biografie zerstört hat, aber meinen Leumund beschädigt hat, meine Gesundheit ruiniert hat? Was schulde ich diesem Staat eigentlich?
Ich soll das nicht beantworten.
Antworte gar nicht.
Ja.
Und zweite Frage. Wie sieht es aus mit den Bekannten und Freunden, die nicht für uns da waren, als wir sie am nötigsten gebraucht hätten? Die uns verraten haben, die uns ausgegrenzt haben. Mhm. Was ist eigentlich mit denen? Bewährt sich Freundschaft nicht gerade in Krisenzeiten?
Ja, ich soll ja darauf nicht antworten, oder?
Nee, wir wollen ja noch auf was anderes hinaus, aber das muss ich nochmal sagen. Also ich bin so ein bisschen durch mit einigem.
Mhm. Naja, das haben wir jetzt in Klammern mal mitgesprochen. Also das war völlig aus der Kunstfigurenrolle gefallen, Matthias. Das geht natürlich nicht.
Nein, das war die Kunstfigur. Also ich als Privatmensch bin ja mit allem.
Aber als Privatmensch bist du einverstanden. Ich dachte, als Kunstfigur bist du einverstanden.
Nein, deswegen gibt es mich als Privatmensch gar nicht.
Richtig. Eine meiner schönsten Erfindungen. Der Philosoph Matthias Borchardt.
Manchmal träumt die Kunstfigur davon, ein Privatmensch zu sein. Nee, ich bin sauer.
Ja, man darf das aber nicht merken. Wir sind hier auf YouTube, hier ist einfach gute Laune. Wir können nächste Woche entscheiden, ob wir im Töpferkurs wieder sauer sind, wie die letzten Wochen.
Aber sag mal jetzt nochmal, du hast mir nochmal die Augen geöffnet. Es gibt diverse Variationen von Themen. Man hatte den Eindruck, dass die Legislatur Trump bestimmte Bereiche des gesellschaftlichen Diskurses wieder öffnet und bestimmte Probleme, die in diesen Diskursen entstanden sind, auch revidiert. Das heißt, es gibt eine Transformation des Überversorgungsstaates, es gibt eine kulturelle Abgrenzung, die in der Migrationsfrage auch ökonomisch und kulturell diskutiert wird. Es gibt eine Öffnung der Meinungsfreiheit und man könnte den Eindruck gewinnen, ja, hier werden zumindest die Möglichkeiten der Politik ein bisschen wieder geöffnet. Ja. Der Diskurs wird ein bisschen entspannter. Aber die Themen verlagern sich.
Ja, ich meine, du hast ja eben schon, oder wir haben ja schon mit der Abschaffung der Beamten und du mit der Meinungsfreiheit schon mal einen alternativen Blick getan auf, was auch dahinter stecken könnte.
Mhm.
So, also ich denke, das würde jetzt lange dauern, diesen ganzen Pharma-Bereich sich auch nochmal vorzunehmen und die kommenden Laborunfälle. was dann so alles im geplant wird, das machen wir vielleicht dann nächstes Mal, oder? Also
ja,
nächste
ja.
Woche, weil es ist ja auch ein größeres Thema, was jetzt gerade wieder in Wuhan gekocht wird. Und dann lassen wir das mal einfach weg. Ich will mal versuchen, anders deine Frage zu beantworten. Ich habe nach dem Gespräch mit meinem Bruder, wo wir ja über Hararis Idee gesprochen haben, dass man die meisten ja entbehrlich sind von uns,
ja.
Doch noch mal ein bisschen nachdenken müssen und dann am Ende gedacht, wir sind ja zum Glück nicht die Entbehrlichen, du und ich. Also du hast ja vorhin auch, und Jens auch nicht. Also dass man sagt, das hat ja Harari auch gar nicht gesagt. Das betrifft ja nur die 80% Beamten, die können ja alle weg. Ja? Deswegen wundere ich mich, dass sie so dafür sind. Und offensichtlich sieht niemand, von denen jedenfalls, nichts für ungut, worauf wir zusteuern. Also dass man sagt, der größere Plan dahinter und das geht von Bidens Moonshot-Ideen mit Pharma und dem 500-Milliarden-Programm von Trump, jetzt für die Pharmaindustrie, bis in alle anderen Bereiche, dass man sagt, wir bauen hier gerade um, die mit so ein bisschen scheinbarem, ein bisschen mehr Meinungsfreiheit und ein bisschen weniger Krieg auf genau das, was unsere Tech-Brothers, also Musk und Freunde, wollen. Also dass wir sagen, wir bauen jetzt um auf eine digitale ID, digital irgendwie eine komplette digitale Überwachung, wo man dann sagen muss, da wir das Bruttoinlandsprodukt auch nicht mehr brauchen, wird irgendwann der Hammer einfach runterfallen, dass man sagt, wir brauchen nur noch eine kleinere Krise, also eine Pandemie oder einen schweren Wirtschaftscrash oder noch ein bisschen mehr Krieg, um umzustellen auf Digitalwährung, und die ist abhängig von deinem Wohlverhalten. So. Und dann ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Menschen plötzlich dastehen werden und sagen, wir haben erstens kein Geld mehr, zweitens keinen Job und drittens sind wir entbehrlich.
Das betrifft, du meinst, es gibt eine einzige Differenz zum World Economic Forum und Klaus Schwab, der ja gesagt hat, wir haben nichts und sind glücklich, dass wir jetzt nichts haben, aber noch nicht mal glücklich sind?
Ja, verraten wird mir das keinem. Also es werden auch alle den Weg mitgehen, weil es geht natürlich dann um mehr Sicherheit und um mehr Bequemlichkeit.
Ja.
Das ist ja fraglos so, dass man sagt, wenn ich alles auf meinem Smartphone oder im Arm habe, oder im Daumen als meinen Chip, wo man alle Informationen abfragen kann, dann besteht keine Gefahr mehr durch verrückt gewordene Psychiatriefälle aus Australien.
Australien.
Genau. Und es ist natürlich viel einfacher, weil das machen die Leute heute ja schon so, ne? Ihr Smartphone dann alle wegen 1,38 an der Supermarktkasse und so. Also Bargeld, wer braucht das schon?
Ich ja, aber da ist doch Frau Klingbeil ist doch dann happy.
Ja, Frau Klingbeil und
weil alle. Weil diese Digitalvermeider
endlich
keine Ausrede mehr haben.
Ja, da werden hoffentlich wenige bleiben dürfen wie wir, die sich dann irgendwie auf den Acker verdrücken und nicht mitspielen möchten, wie bei Klaus. Aber ich weiß nicht, ich sehe keinen großen Unterschied zu den Plänen des WEF, auch wenn sie sich da jetzt ein bisschen zoffen um ein paar Millionen, also die jetzt nicht kommen. Aber was ich positiv fand beim drüber nachdenken, war, dass wir eben nicht entbehrlich sind. Das betrifft andere. Warum diese anderen? Früher hieß das Mittelschicht. Mhm. Ja, jetzt heißt das entbehrlich. Warum die ihre eigene Vernichtung wählen, also auch an der Wahlurne und auch ansonsten, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Da scheint ein latentes oder offensichtliches Selbstvernichtungspotenzial mehr gegeben.
Der Todestrieb. Die Urne ist ja auch der Ort, an dem die Asche gelagert wird.
Ja.
Aber das und das ist eine Art Selbstverbrennung im Wahllokal.
Du weißt, warum ich das jetzt genau so dahingespielt habe, weil ich nicht möchte, dass wir hier rausgehen, ohne dass du mir deine Haupttheorie wenigstens nochmal in drei Sätzen erklärst. Du hast mich so auf die Folter gespannt. Wenn ich dann sage, ja, das scheint eine gewisse... Wir müssen uns keine Sorgen machen, das wollte ich nur noch loswerden.
Nein.
Die Leute, die was können, das betrifft vom Landwirt bis zum Arzt, bis zum Krankenpfleger, die machen sich bitte keine Sorgen. Also das sind dann also 10%. Und die 10% reichen, machen Sie auch keine Sorgen. Wir müssen uns nur mit denen vertragen.
Ja.
Der Rest dazwischen, fangt bitte an, euch Sorgen zu machen. So. Oder bleibt suizidal und jetzt kommt der Herr Borchardt mit der Brandmauer.
Ja, genau. Also ich bin ja gerade dabei, eine politische Pyrologie zu entfalten. Das kommt aus dem Griechischen. Es geht um eine Feuerkunde des Politischen. Und meine These ist, Politik ist von jeher und immer schon das Spiel mit dem Feuer. Mhm. Und das Feuer hat mehrere Dimensionen. Also einerseits ist es mit Prometheus oder als Kulturleistung etwas, was menschliches Leben und Zivilisation stärkt. Aber es ist natürlich auch ein Machtmittel, das dazu dienen kann, Menschen auszulöschen. Auf die Idee gekommen bin ich letztlich durch zwei Impulse. Das eine war tatsächlich Elon Musk mit seinem Hinweis auf Extinctionalism, also auf das Auslöschen, mhm, als Geste des Politischen. Dazu werde ich gleich einiges sagen. Aber für mich war auch ganz maßgeblich in die Erinnerung an die 80-jährige, ja, an das 80-jährige Jubiläum der Vernichtung Dresdens durch Brandbomben. Mhm. Und ich habe da einiges gelesen von Jörg Friedrich, einem Historiker, der da doch einiges nochmal dazu gesagt hat. Also zum einen ist, dass der militärische Zweck relativ geringfügig war oder auch der militärische, ja, Durchschlag des Ganzen. Es ging ja darum, dass man Frauen und Kinder, die in den Städten zurückgeblieben waren und Alte, damit getötet hat und auch, dass es darum ging, mit relativ wissenschaftlichen Mitteln einfach mal so eine Stadt zu zerstören und damit auch möglichst viele Menschen zu töten. Also man musste erstmal die Dächer der Häuser abdecken, damit auch genügend Luftzufuhr für die Brandbomben war. Man musste die Zufahrtswege der Feuerwehr unterbinden und man musste bis zu 1000 Flugzeuge gleichzeitig losschicken, die das koordiniert tun. Das ist schon auch eine gewisse Meisterleistung, auch in technischer und wissenschaftlicher Hinsicht, in der Militärlogistik. Und das macht man ja, obwohl man letztendlich damit ja zur eigentlichen Wehrkraftbrechung der Deutschen relativ wenig beigetragen hat. Also ein ziemlich hoher Ressourcenaufwand, der sich vor allem niederschlägt in der Tötung von Zivilisten, denen man nun nicht viel vorwerfen kann, und in der Vernichtung einer kulturellen, architektonischen Identität von Städten. Also die deutschen Städte haben ihr Gesicht verloren. Man könnte das, sagen wir mal, aus ethischen Perspektiven befragen.
Okay, und was aber das ist ja jetzt nicht suizidal, das entschuldige
mich. Nein, ich hole ja aus, meine politische Pyrologie könnte ja darauf beruhen, dass ich mir anschaue, wie wird durch Feuer vernichtet. Und das hat natürlich, da müssen wir auch über die KZs sprechen, wir können aber auch über Nero sprechen und über Friedrich Merz. Rom soll brennen, das heißt, es gibt eine große Tendenz des Vernichtens durch Feuer im Rahmen von Krieg. Jetzt gibt es aber noch was anderes.
Merz ist Nero? Oder was?
Nein, Entschuldigung, wie ist mir der jetzt in diese Reihe geraten? Wenn man am ersten Abend nach seinem Wahlerfolg schon direkt wieder zündelt und Krieg führt, dann ist das ein bisschen Nero-esk.
Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ja, das lag mir auch gerade auf der Zunge. Ja, okay, gut. Also der Nero-eske Friedrich, ja.
Ja, also das heißt, dass man kann mit Feuer viel vernichten, aber das Feuer hat ja auch eine stiftende und eine nährende und eine dem Menschen wohltuende Kraft. Es versammelt die Menschen, die sich am Lagerfeuer treffen. Es ist im Herd der Inbegriff der Unabhängigkeit der Leute, die sich verpflegen können, ohne von anderen abhängig zu sein. Es ist das Sinnbild des öffentlichen Raumes, der erleuchtet wird vom Geist der Vernunft. Es ist das Sinnbild der Wissenschaft. Die Flamme der Vernunft, denkt bitte an die Aufklärung, Enlightenment oder Lumière. Und da ist mir halt aufgefallen, dass die Ampelregierung eine große Freude am Auslöschen des Feuers hatte, also nicht am Auslöschen durch Feuer. Das ist sozusagen, es wurde beschworen, der große, große Weltbrand, der im Rahmen der Klimakatastrophe über uns hereinbricht, und weil der droht, müssen wir alle Feuer löschen. Mhm. Also sozusagen der kleine Holzofen im Ferienhaus war plötzlich ökologisch nicht mehr haltbar, der musste ausgemacht werden, die Verbrenner müssen verboten werden. Mhm. Was habe ich noch? Und dann auch im übertragenen Sinn. Es ging darum, die Ansteckung zu vermeiden in der Corona-Zeit. Also Brandmauern zwischen den Menschen, Ansteckung im Sinne von Doppeldeutigkeit. Das Gedächtnis der Menschheit soll ausgelöscht werden, ihre Geschichte soll ausgelöscht werden. Das Löschen ist das Prinzip im Rahmen von Cancel Culture und so weiter. Also ich finde das eine ziemlich starke Metapher.
Ja, allerdings. Heißt, die Aufklärung wird auch gleich dann, also dieses Enlightenment oder die...
Wird ausgelöscht.
Ah ja, also das geht so rund. Okay, ich verstehe gerade zum ersten Mal, was die da vorhaben. Mhm. Okay.
Ja, und das ist für mich alles im Begriff der politischen Pyrologie begriffen. Das Witzige ist, dass mir ein lieber Kollege gesagt hat, dass mein Philosophieprof, allerdings bevor ich an der Universität war, der Ernst Vollrath, der Meisterassistent bei Hannah Arendt war, dass sich 3 Semester über das Verbrennen und das Feuer gehalten hat. Dummerweise ist diese Vorlesung nicht dokumentiert, sodass ich das Ganze mir nochmal neu aneignen muss. Jedenfalls scheint es mir eine ganz interessante politische Metapher zu sein. Absolut. Und ich glaube, dass wir also auf der einen Seite befürchten müssen, dass wir alle in Flammen aufgehen. Das mhm. wäre die eine unglückliche Alternative. Und die andere wäre, dass die Lichter ausgehen. Mhm. Das hat ein befreundeter Philosoph mit der Metapher des unbeleuchteten Wildparks benannt.
Das ist ja insofern besteht
stehen wir vor zwei gleichermaßen unglücklichen Alternativen.
Sehr schön, aber ganz kurz bitte, weil wir Hoffnung verbreiten sollen, ob wir sie haben oder nicht. Gibt's denn da auch noch so ein Middle Ground, sagen die Norweger? So gäbe es eine Lösung, wie man das bei angenehmen Temperaturen mit ausreichend Licht für Erkenntnisse retten könnte? Oder haben wir nur die Wahl zwischen Licht aus oder verbrennen?
Ja, es gibt ja diese Tradition des Feuerhütens und ich glaube, das könnte die Aufgabe sein, dass das sozusagen das große Licht sich verdunkelt. Also ich möchte doch nennen, dass Bill zwar nicht McDonald's gekauft hat, aber Ideen hatte, die Sonne zu verdunkeln. Also wenn er die Möglichkeit hätte, er hätte auch die Sonne ausgelöscht. Also das wäre ihm zuzutrauen. Da kommt vielleicht der Elon noch drauf, wenn der ein bisschen ökologischer wird.
Ja, zu unserem Schutz muss man auch die Sonne auslöschen. Ja,
aber
ja,
du weißt, diese Gedanke der Sonnenverdunkelung war von Bill zumindest diskutiert worden.
Ja.
Und da wurde sozusagen das große Licht der Öffentlichkeit getrübt oder überschattet oder sogar erlischt, müssen wir als Feuerhüter die Funken tragen. Also das heißt, es gibt diesen Satz, dass konservativ sein oder Tradition halt nicht die Asche bewahren ist, sondern die Glut zu schüren. Das heißt, wir müssen alle die Glut tragen in die nächste Zeit, damit es das Licht für unsere Kinder noch gibt.
Ich glaube, dazu sind wir sogar ein bisschen da, Matthias.
Deshalb sind wir doch jetzt wieder öffentlich bei YouTube.
Genau, ja, das scheint mir, es war ja überhaupt gar nicht so vorgesehen, aber das schließt ja tatsächlich den Kreis zu dem, was machen wir hier eigentlich? Ich glaube auch, wir müssen versuchen, Biedermann daran zu hindern, dass er sich selbst Brand stiftet.
Ja.
Das tut dem ja auch nicht gut. Vielleicht hört er ja mal rein. Und
aber ist das nicht eine erschreckend plausible Metaphorik? Ich bin ja selber erschüttert von meinem Einfall, ich werde das auch weiter betreiben, weil das...
Naja, das sollst du ja auch. Ich kann ja jetzt die Pyromanie nicht auch noch irgendwie öffentlich jetzt mich verneigen vor dir, weil dann schlage ich ja mit dem Kopf auf den Tisch. Also ja, das ist toll. Das ist eine fantastische Metapher. Ja, klatsch mal alle da draußen, das ist toll.
Nee, so war es gar nicht gemeint, sondern die Frage ist, doch, ob du dir nicht endlich meine Zigarette anzünden möchtest.
Habe ich doch vorhin schon, hast du nicht aufgepasst. Da
war ich oh, Mist, gesagt, haben ich war so in Rage.
Ja, nee, aber das ist wirklich toll. Und die Frage wäre da dann eher, wenn du deine Pyrologie fertig hast, dein Vortrag, den du jetzt gehalten hast, der heißt wie? Das Ende der Neuzeit.
Polygomena einer politischen Pyrologie.
Achso,
der heißt Das Verhängnis der Neuzeit.
Das Verhängnis der Neuzeit. Den zeigen wir, glaube ich, in zwei Wochen oder in drei erst, also, ja, weil wir den jetzt noch zu Ende basteln. Ich bin sehr gespannt. Und dann kannst du bitte die Pyrologie auch noch mal eine halbe Stunde für uns zusammenbauen.
Ja, da werde ich bitte im nächsten Semester noch ein Oberseminar dazu halten und dann im Sommer mache ich gerne einen Vortrag zur Pyrologie.
Ich nehme dich beim Wort. Gut, das heißt, wir machen nächste Woche die Katja Epstein-Files, oder? Das war diese Woche.
Nee, wir können auch schon mal ein paar Namen nennen, wer auf den Katja Epstein-Files ist. Also ich hab die ja vorliegen.
Ach, tatsächlich, die habe ich jetzt noch stehen.
Bata Illitsch, Frank Zander, Heino, Jürgen Drews.
Die waren alle bei...
Bei Katja Epstein Katja auf der Insel.
Bei Herrn Epsteins Cousine Katja auf Norderney, oder wie hieß die Insel?
Sylt.
Ah, ja. Wunder gibt es immer wieder. Nee, aber das können wir ja nächste Woche machen. Die von ihrem Schwibschwager, von Dings Jeffrey. Denn da war ja diese Woche nicht genug dabei, ne? In den Files.
Bei wenig Fleisch am Burger, ne?
Ja. Naja. Bill wahrscheinlich die Kette gekauft und schon ist da kein Fleisch mehr drin. Machen wir nächste Woche. Und wir machen nächste Woche auch wieder hier. Ich erlaube mir abschließend das Gequengel, was ich am Anfang auch hatte. Irgendwie schickt man ein bisschen Geld. Unser neues Geld ist alle. Und du darfst dich dann einfach so verschämt zur Seite drehen und sagen, jetzt bettelt er wieder. Nee, aber wäre schön, wenn wir das so wieder betreiben sollen, wie wir es vorher gemacht haben. Und das würden wir gern tun. Nächste Woche wieder hier.
Ja.
Und gelegentlich, wenn es dann gar nicht geht, wenn wir uns zu weit aus dem Fenster legen, gehen wir auch mal wieder in den Töpferkurs. Auf dem Freunde-Kanal.
Den gibt's ja, jetzt ja, und ich biete dir auch ein Fitnessvideo jetzt an. Das kann man auf unserem Shop downloaden.
Die ersten zwei Chakren.
Ja. Ja, du lachst, aber das ist
Wurzel
wichtig.
Und Sakralchakra mit
Matthias. Das Wurzelchakra,
so heißt es, genau.
Ja, du bist ja
Ja, ich bin ja, ich weiß, ich kenne die Farben auch sogar auswendig.
Ehrlich?
Bei Grün bist du noch nicht, da musst du noch über das Gelb wegfahren jetzt.
Das ist, ich weiß, mir ein bisschen unheimlich ist, das Bild ja so ein Regenbogen, ne? Weil meine Yoga-Lehrerin, ja, die hat ja immer so Leggings an, mit Chakrenfarbenfärbung. Und ich habe das Gefühl, dass das so eine Art Regenbogen wird, aber ich kann mich auch täuschen, also, da bin ich raus. Also einen Bunkenscheiß mache ich da nicht.
Wie, was wird? Ich meine, jetzt, wir sind ja jetzt unter uns, der Abspann läuft ja schon, aber deine Yoga-Lehrerin hat ein chakrenfarbenes Ganzkörper-Legging an und das hat, was? Das sind die das Farben
so
der Chakren.
Kreise der Chakren auf den Oberschenkeln.
Ach ja. So. Aber da sind doch gar keine Chakren auf den Oberschenkeln.
Nein, aber...
Was sind das für eine Chakrenlehre?
Nein, die sind nicht richtig lokalisiert, sondern die sind nur in ihrer Stufenfolge am Oberschenkel. Ja, das ist so eine Menopausengruppe, in der ich da bin.
Mhm.
Finde ich total super. Macht mir total, nee, ist total, das ist total toll.
Dazu sage ich jetzt überhaupt gar nichts
Was
mehr.
Denn?
Ja, ist gut. Berichte mal weiter, wie du dich da so durch die Chakren nach oben durcharbeitest. Die nächste Region ist dann jetzt erstmal die FDP, das ist dann gelb und dann kommt grün und danach können wir dann über...
Ja, das FDP-Chakra, das habe ich ja in diesem komischen Video jetzt, ich will ja in Hamburg jetzt FDP, muss ich schon sagen, dieses Wet-T-Shirt-Video.
Ja, das war stark.
Das war das eine stimmt. der überzeugendsten inhaltlichen politischen Botschaften, die ich überhaupt seit langem, seit ich mich überhaupt für Politik interessiere, vernommen habe.
Ja, das
Weil so viel Lebensbejahung hätte ich der FDP gar nicht zugetraut.
Nee, das haben wir ja
Obwohl, beide. Es hat auch was, ein bisschen was Auslöschendes in diesem Wasser.
Ja.
Aber es entflammt natürlich auch. Ne?
Ja, aber Mr. Nasses Hemd, also das ist schon so was, der war ja ein mittelmäßig gut aussehender. Ich glaube, es hat auch 200 Aufrufe, du. Ich glaube aber nicht, dass es reicht, um die
Davon Wahl sind zu aber gehen. Schon 150 von mir, ehrlich gesagt.
Ja, okay, das verlinken wir auch. Die Chakren-Geschichten, deine Kurse gleich demnächst im Shop. Für
ja.
nur 39,90.
Ich habe mir diese Leggings auch geholt, die habe ich dann an in dem Video.
Hey, wir müssen das mal produzieren.
Natürlich.
Gut, nächste Woche mit oder ohne Chakren. Achso, das fünfte Chakra ist erst blau, ne? Also wenn du dann in die Nähe deiner Partei, das ist dann so die, ja.
Entschuldigung, bitte, bring mich nicht in die Nähe einer Partei. Ich bin überparteilich, ich bin komplett unabhängig.
Ja, wir sind ja uns geeinigt. Wir sind doch nur die ewigen Nörgler. Das ist auch eine schöne Position. Und wir haben ja eine Menge.
Ich würde endlich mal über die AfD nörgeln wollen, wenn die nicht an der Regierung ist. Würde ich mal deren umweltpolitischen Schwächen und auch deren sozialpolitische und sonstigen Punkte alle benennen wollen, die sie nicht leisten.
Aber da kommt, glaube ich, sowieso demnächst viel Material auf uns zu. Also, weil, ob sie jetzt den Otto Welzsaal oder wie das heißt, von der SPD abstauben oder nicht im Bundestag. Da kommen ja jetzt auch 150 Leute rein, die noch nie im Bundestag saßen, die wir gar nicht kennen.
Die wir nicht kennen, aber die haben ja mitunter, das ist ja das Erschreckende an der AfD, die haben ja mitunter Berufsbiografien.
Ja, na gut, das ist ja ganz schön.
Und haben auch sogar akademische Qualifikationen. Also das ist so eine ganz untypische Klientel, die da...
Ja, das wird aber doch hoher Unterhaltungswert, hoffentlich. Also einmal im Jahr mit abgeschlossenen Ausbildungen, das wäre mal was ganz Neues im Bundestag. Das haben wir ja dann noch gar nicht gesehen. Da freue ich mich schon drauf. Haben die da auch Berufspolitiker? So von der jungen Radikalen oder wie die heißen? Also ich weiß mal nicht, wie
die jungen. Nee, die haben die ja aufgelöst jetzt.
Achso. Also gibt es bei der AfD gar keine.
Aber du hattest mich noch was gefragt zum Thema.
Ja, ich habe mich gerade.
Der Nachspann war schon, wenn es jetzt hier nachklappt, ne?
Ja. Was habe ich dich gefragt?
Habe ich die ganze Nacht drüber nachgegrübelt, deswegen will ich das auch loswerden. Warum denn die konservativen Parteien im Hinblick auf ihr weibliches Führungspersonal.
Ja, das musst du doch jetzt nicht noch
so
erzählen.
Viel, bitte?
Das kann ich ja nicht beantworten. Wenn du das beantworten kannst, dann ja, aber ich weiß das nicht.
Ich finde es erstmal bemerkenswert, weil man denen ja unterstellt, dass sie Probleme mit abweichender sexuellen Neuorientierung hätten und wenn die dann alle lesbische Frauen in den Vordergrund haben sie das offensichtlich ja nicht.
Das sollte den gelegentlich im Wahlkampf aufgetauchten jungen, fragenden Menschen von den Grünen zu denken geben. Die fragten ja auch Frau Weidel, dann du erinnerst dich und andere sicherlich auch, ob sie dann alle irgendwie ins KZ müssen, weil sie ja nicht heterosexuell sind.
Genau.
Wenn man das Frau Weidel fragt, finde ich das schon bemerkenswert.
Ich finde diese Beiläufigkeit, mit der man das ist, finde ich total sympathisch. Also ich finde letztendlich, was man mit seinen Genitalien anfängt, ist Privatsache.
Ja.
Ja, oder gehört dann bestenfalls in den Yogakurs, aber nicht ins Parlament.
Ich glaube, es gehört nicht mehr in den Yogakurs.
Nein. Ach so.
Nein, also wenn ich will jetzt nicht, dass mir da demnächst Klagen kommen von dir. Das gehört auch nicht in den Yogakurs. Du behältst gefälligst die Leggings an.
Ja, aber das dauert diese Chakren. Das ist doch alles Schweinkram mit den Chakren, oder?
Nein, das ist was sehr, sehr Vernünftiges. Das lernst du dann auch, wenn du mal durch bist mit deinen Yogakursen. Was machst du denn da für ein Yoga? Wir sind schon lange über einen Abstand weg. Kanton-Yoga.
Kanton-Yoga.
Also nicht so Hatha. Oder Hatha heißt das so. Machst du das?
Ich glaube schon, ja.
Na gut, dann machst du demnächst mal einen Yoga-Vortrag und du wirst sicherlich sehr, sehr viele Zuhörer haben.
Mit Sicherheit.
Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Oh gut. Kann ich noch was sagen, was mich um Kopf und Kragen redet? Nee, ich glaube, es ist.
Doch, mach. Du
hast jeder nein, alles gut. Ich freue mich auf unseren Teaser.
Ja, du freust dich auf unseren Teaser?
Der vorher gelaufen war, wie der ankommen wird.
Ich freue mich auf nächste Woche.
Ja.
Nächsten Sonntag wieder hier und bis dahin. Hab einen schönen Sonntag. Bis dann.
Ciao.